Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, diese zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass du deine Geschichte bei uns auf Facebook und Instagram teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird, darauf werden wir aber jeweils in der Beschreibung hinweisen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen und hallo zusammen. Mein Name ist Pascal und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Podcast bei Einzigartig. Heute habe ich auch wieder einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir und das ist heute die liebe Sandra. Sie wird sich nachher auch direkt kurz selber vorstellen. Sie bringt sehr, sehr viele Diagnosen mit und auch eine sehr lange Geschichte und eine sehr Geschichte, die auch sehr, sehr in die Breite geht. Und deshalb würde ich sagen, übergebe ich dir gerne das Wort, liebe Sandra. Stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, hallo Pascal. Mein Name ist Sandra, wie du schon erwähnt hast. Ich bin 39 und Mutter dreier Kinder. Ich bin verheiratet und mit meinem Mann seit 23 Jahren jetzt zusammen. Also, ich bin gelernte Krankenschwester und Frührentnerin.
Hast du zuvor einen Beruf ausgeübt? Oder ja. Wie lange?
Krankenschwester war ich, genau.
Und das ist dann aufgrund der Krankheiten natürlich oder aufgrund der schwierigen Geschichte leider wohl nicht mehr möglich gewesen. Ich denke, da gehen wir gerade nachher im Anschluss ein. Genau. Ich würde euch sonst nun mal kurz erläutern, einfach einige Diagnosen aufzählen und sie erläutern, und damit ihr auch einen kleinen Eindruck kriegt, über welche Themen wir sprechen werden. Also, du hast uns geschrieben, dass du diverse Hauterkrankungen hast. Ich denke, da können sich die meisten bestimmt sicherlich auch was darunter vorstellen. Dann die Diagnose des MECFS. Die ist vielleicht für viele etwas unbekannt. Das ist eine schwere neuroimmunologische, oft auch zu einer körperlichen Behinderung führt, Erkrankung. Oder gibt es da bei dieser Krankheit noch was zu ergänzen? Denn die kannte ich vorher nicht.
Ich denke, da gehe ich dann gleich drauf ein. Die ist schon sehr komplex.
Perfekt, dann machen wir das. Genau, und dann haben wir die Anaphylaxie, das ist eine gefährliche Allergiesituation. Dann haben wir die Anorexie, das ist die Magersucht, die Essstörung, wie nennt man es vielleicht auch mit Untergewicht verbunden in dem Zusammenhang. Dann die Narkolepsie, kann ich noch sprechen? Das ist eine Schlafstörung, die durch eine organische Störung im Gehirn ausgelöst wird und nicht irgendwie durch Müdigkeit. Asthma ist vielleicht für viele von euch auch ein Begriff. Ist eine Atemwegerkrankung. Genau, dann haben wir noch das Neurodermitis. Das ist eine Hautentzündung. Heuschnupfen, ich denke, das ist auch für viele von euch klar. Das ist eine Empfindlichkeit gegenüber des Blütenstaubs. Depressionen ist auch ein Thema, wenn quasi eine psychische Störung vorliegt oder Schwankungen. Dann die Hüftgelenkssynapsie, das ist eine angeborene Fehlanlage des Hüftgelenks. Und zu guter Letzt habe ich hier noch den Bandscheibenvorfall aufgeschrieben.
Ist das richtig oder habe ich was vergessen?
Ich glaube, da ist was vermischt, weil teilweise
Ah,
sind auch
okay.
Diagnosen meiner Kinder dabei.
Ach so. Okay. Dann würde ich doch sagen, gehen wir doch der Reihe nach oder versuchen wir die Geschichte etwas chronologisch zu ordnen, wenn du quasi bei dir beginnst, wenn du die mal aus deiner Perspektive erzählst und dann können wir sie, glaube ich, chronologisch durchgehen. Ich denke, das ist doch am einfachsten für unsere zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, gerne. Ja, wo fange ich an? Es ist schon im ganz frühen Kindesalter gewesen, dass ich sehr viele Infektionen hatte, trotz Impfungen, aber auch die Kinderkrankheiten bekommen habe. Also, dass mein Immunsystem nicht so gut funktioniert hat. Und ich im Alter von 5 Jahren auch eine Mandel-OP hatte und Polypenentfernung. Irgendwann habe ich dann auch das Epstein-Barr-Virus gehabt. Wann das genau war, kann man heute nicht mehr so sagen. Klar war nur, dass es mir schon sehr früh ziemlich ja, schlecht ging. Ich habe im Alter von 8 Jahren einen Verdacht auf einen Gehirntumor gehabt. Ich hatte massive Kopfschmerzen, Schwindel. Teilweise konnte ich nicht mehr laufen. Und ja, somit fing da der Ärztemarathon in meinem Leben an, dass ich in der
Schwierig.
Uniklinik war und zahlreiche Untersuchungen gemacht worden sind. Und ja, es wurde aber nichts gefunden. Und das war der erste Punkt in meinem Leben, wo die Ärzte nicht weiter wussten. Symptome waren da. Und noch in der Uni wurde ich dann einem Kinderpsychologen vorgestellt, weil wie es ja oft so ist, wenn man nicht weiter weiß, könnte es ja psychosomatisch sein. Ja, und ich weiß noch, also da war nichts, ne? Also ich konnte eben auch nichts sagen. Ich weiß noch, als ich dann entlassen worden bin, dass ich draußen angefangen habe zu weinen und meine Mutter fragte mich, was denn los ist. Und ja, ich habe gesagt, mir geht's schlecht und ich habe gehofft, dass ich eine Diagnose bekomme. Und jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Und ja, das halt mit 8 Jahren ist schon, dass man sich eine Diagnose wünscht in dem Alter, ist schon, ja, zeigt, wie schlecht es mir eigentlich ging.
Ja, ich habe eine Frage. Ist in deiner Familie oder so quasi hatten deine Eltern auch Erkrankungen oder kann man irgendwie sagen, weshalb du das schon so in der Kindheit hattest?
Ich glaube, da gehe ich nicht drauf ein, so
Okay,
auf
das ist auch gut.
Erkrankungen, aus Respekt einfach so.
Das ist doch gut, ja.
Ja.
Genau. Genau, magst du weiter erzählen, wie es
Ja.
dann so weitergeht?
Beschwerden hatte ich dann natürlich immer weiter. Auch, ja, wie gesagt, dann auch Neurodermitis. Asthma-Beschwerden. Ich habe mich nie so fit gefühlt wie andere in meinem Alter. Fühlte mich erschöpft, aber konnte das auch nicht so zuordnen. Und im Alter von 11 Jahren habe ich eine Essstörung entwickelt, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte, was mit mir passiert. Ich hatte Schmerzen und keiner konnte aber sagen, wo es herkommt. Und in dem Alter, man zweifelt dann ja schon an sich und denkt, ja, vielleicht stimmt nicht, irgendwas nicht mit mir, weil Ärzte kennen sich ja aus und müssten ja was finden. Und wenn sie nichts finden, liegt es wahrscheinlich an mir. Und ja, so, ja, habe ich versucht, irgendwie damit zurechtzukommen und hat nur nicht so funktioniert. Ja.
Stelle ich mir sehr, sehr hilflos vor, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne auf meiner Krankheit, weil ich auch immer sehr Diagnosen oder als bei mir begann es mit 6 Jahren und ich war eigentlich diagnosenlos bis vor 2 Jahren, sprich eigentlich 20 Jahre ohne Diagnose. Und deshalb kann ich in einem gewissen Maße sicherlich auch mit dir mitfühlen. Hast du einen Tipp, den du Personen geben würdest, die in ähnlicher Situation sind oder in einer Situation, wo man gefühlt stagniert oder weil man mit der Krankheit einfach so ähnlich wie es bei dir war, keinen Namen hat?
Ja, man muss sich immer wieder reflektieren. Ich finde, man kann sich Dinge von Ärzten, Angehörigen oder so anhören. Man soll sich aber auch nie verlieren und sich nicht beirren lassen. Und so ein, ja, sich wirklich hinterfragen, was ist real, was versuchen andere jetzt einfach für einen Stempel einen aufzudrücken. Ich habe immer gemerkt, es stimmt etwas nicht mit mir, aber ich meine, damals gab es die ganzen Medien auch noch nicht so wie jetzt, dass man sich hätte vielleicht selber informieren können. Ich habe da sehr viel geglaubt, was mir gesagt worden ist von den Ärzten. Und ja, heute könnte ich nur den Tipp geben, informiert euch vielschichtig und vielseitig und nicht eine Meinung nur von einem Arzt oder von einem Freund oder Angehörigen. Es ist wichtig, dass man kennt seinen Körper am allerbesten. Ja.
Ja, diesen Tipp oder diesen Ratschlag würde ich auch geben, dass er wirklich auch unterschiedliche Informationsquellen einbezieht, weil es einfach sehr wertvoll ist. Und dann habt ihr auch unterschiedliche Ansichten oder Meinungen oder vor allem Informationen, würde ich es nennen. Kann ich nur empfehlen aus eigener Erfahrung.
Ja, ich hatte dann, wie gesagt, die Essstörungen bekommen und mir wurde dann gesagt, ich habe Depressionen und Angststörungen. Und ja, während andere viele Unternehmungen gemacht haben, war ich viel zu kraftlos und hatte mit Schmerzen zu tun. Wie gesagt, diese Selbstzweifel waren da so schlimm. Ich habe aber nie aufgegeben. Ich war immer eine Kämpferin und ja, hatte aber in der ganzen Zeit einen massiven Ärztemarathon, weil ich auch verschiedenste Symptome noch hatte. Bluthochdruck auf einmal oder ja, ich komme auch schon gar nicht mehr so hinterher, so viel war es. Ich kann jetzt auch nur so grob von meiner Vergangenheit sprechen, so die schlimmsten Situationen einfach. Ich habe es gerade noch so geschafft, die Ausbildung zu machen, weil das war mir sehr wichtig und ich war so fertig danach, ich konnte mich kaum auf den Beinen halten, aber ja, ich war dann nochmal in der Rheumaklinik. Dort wurde dann festgestellt, dass ich einen Lupus habe und von Geburt an hatte ich auch eine Hüftgelenksdysplasie. Also da waren auch begründete Schmerzen, aber dieses Puzzle fehlte, warum ich so erschöpft bin, warum überall die Schmerzen sind, auch wenn keine Entzündungszeichen gerade im Blut vorhanden waren. Das war dann so nicht passend zu der Rheumaart, die ich halt auch habe. Und ja.
Darf ich kurz eine Rückfrage stellen, weil die weiß ich, die wird oft sonst auch gestellt. Warst du oft stationär im Spital oder in Kliniken oder waren das mehr so, jetzt muss ich zu diesem Termin, zum nächsten, dann geht es wieder nach Hause und dann wieder zu diesem Termin?
Also ich hatte schon einige OPs und Krankenhausaufenthalte, ja, aber auch sehr viel ambulant, sehr viel Wartezimmer, Romantik, sage ich immer, in verschiedenen Arztzimmern und so und ja.
Okay.
Ich hatte, ich weiß nicht, wo ich 11 war, 11 bis 13 hatte ich 3 Laparoskopien, auch wegen Bauchschmerzen und ja, doch, ich habe schon einiges da.
Zeit da verbracht. Im Krankenhaus lernt man geduldig zu sein.
Oh ja, also da muss man einfach sitzen und warten.
Das nichts. Ja, das kenne ich.
Wie viele Wochen ich da verbracht habe. Aber gut.
Ja. Genau. Ja, magst du weiter erzählen?
Ja. Ich habe natürlich, bevor ich Mutter geworden bin, geschaut mit den Ärzten, kann das funktionieren? Also da war der Zustand bei weitem noch nicht so, wie er jetzt ist, aber auch nie richtig gut. Und ich habe mir immer gewünscht, Mutter zu werden. Und das wurde alles abgeklärt und es sprach auch nichts dagegen. Meine erste Schwangerschaft, ich hatte danach einen Notkaiserschnitt. Ich habe halt gemerkt, nach jeder OP ging es mir körperlich viel, viel schlechter wie vorher und ich kam auch nicht mehr in den Zustand, den ich vorher hatte. Das waren nicht einfache Schmerzen, wie jemand anders hatte, sondern ich habe teilweise gedacht, ich sterbe danach und aber das Glück der Kinder war dann irgendwann natürlich größer für mich und da hatte ich die Diagnose ME/CFS aber auch noch nicht. Die kam später erst. Und
In welchem Jahr hast du dein erstes Kind gekriegt?
2007.
Das 2007, dass wir das ein bisschen einordnen können.
Mhm.
Genau.
2007. Ja, danach bin ich auch noch mal am Knie operiert worden wegen Schmerzen. Aber da ist auch nichts gefunden worden. Und 2012 kam mein drittes Kind auf die Welt. Mhm. Und da wurde es dann richtig schlimm bei mir. Also da lag ich dann auch auf Intensivstation. Und danach war nichts mehr, wie es war. Ja.
Kannst du da etwas ausführen, was das genau bedeutet oder wie wir uns das vorstellen können?
Ja, also es musste aus medizinischen Gründen leider wieder ein Kaiserschnitt werden, der ein paar Tage zu früh war. Ich musste wegen meines Lupus, dem Rheuma, Plexane, so ein Blutverdünner, am Ende der Schwangerschaft spritzen, wegen der Thrombosegefahr, die ich habe. Und an dem Tag hatte ich das auch schon gespritzt und weil das noch nicht ausgerechnet war an dem Tag. Und ich bin in OP geschoben worden und alles, was ich noch weiß und was mein Mann weiß, ist, dass ich schreiend wach geworden bin und ich habe gedacht, ich wäre noch im OP. Ich habe auch nicht so eine gute Erinnerung, aber es hat sich angefühlt, als wäre mein Bauch halt noch offen. Und diese Schreie, ich höre mich immer noch schreien und ich musste aufgrund von Blutungsgefahr die Nacht auf der Intensivstation verbringen. Und habe gedacht, ich werde mein Kind auch nie sehen. Und also ich habe wirklich mental gedacht, in der Nacht sterbe ich und das Mutterseelen alleine. Ich hatte mit einem Anästhesisten da noch gesprochen, ob ich nicht noch mehr Morphium kriegen könnte. Ich hatte aber schon die höchste Dosis, was ich mir hätte gar nicht vorstellen können, weil ich war immer noch klar bei Verstand und habe überhaupt keine Schmerzlinderung verspürt. Und da ist ja in meinem Körper irgendwas ganz kaputt gegangen, ganz viel reguliert. Und heute weiß ich, dass ich die ME/CFS ja schon hatte und dass das natürlich ein zusätzliches traumatisches, also physisches traumatisches Erlebnis war für meinen Körper. Ja. Mhm. 3 Monate später musste ich nochmal operiert werden wegen Komplikationen. Ja, und dann fängt eigentlich so meine Doppelgeschichte an, weil meine Kinder auch alle krank wurden. Aber das würde jetzt so den Rahmen sprengen. Das wäre, glaube ich, zu durcheinander, weil das ist so umfangreich. Die haben auch Pflegegrad 3 und 2 und verschiedene Erkrankungen. Und ja, ich würde eher bei mir dann weitermachen, wenn das okay ist.
Ja, sehr gerne.
Also beziehungsweise vermischt sich das schon irgendwie, weil also man muss sich das vorstellen, ich bin ja erkrankte Mutter auf einmal gewesen, schwer erkrankte Mutter und habe erkrankte Kinder gehabt und das unter einen Hut zu bringen, bin ich weit über meine Kraft manchmal gegangen oder eigentlich immer, weil für mich die Kinder halt ja immer an oberster Stelle standen und wir ganz oft in Krankenhäusern einfach waren. Demzufolge konnte ich mich auch nicht genügend ausruhen, körperlich, also mit so großen Schmerzen ist man teilweise mit 2 Kindern im Krankenhaus gleichzeitig gewesen und hat dann auf irgendeinem Sessel geschlafen. Ich habe damals schon Morphium bekommen, aber ja, ist da nicht so einfach. Es wurde immer schlimmer gesundheitlich bei mir und es hieß dann irgendwann, das ist der Stress wegen den Kindern, weil die so erkrankt sind und das ist eine psychosomatische Schmerzstörung. Es ist wie ein Burnout bei ihnen, das ist ganz normal. Und ich habe nur gesagt, nein, es ist nicht normal. Ich komme ja auch vom Fach und kenne mich ein bisschen aus und ich habe auch keine Depression, im Gegenteil. Ich kann mein Leben nicht mehr so, ich funktioniere nicht mehr. Und sie haben eine Fibromyalgie und sie müssen eine Verhaltenstherapie machen. Sie müssen Bewegungssport machen und. Ja, man möchte ja alles versuchen und auch da wusste ich noch nicht, dass es ME/CFS war. Das heißt, ich habe genau das gemacht, was ich hätte vermeiden müssen. Okay. Und mein Zustand verschlechterte sich rapide dadurch.
Ich muss da kurz etwas eingerätschen. Bei mir steht gerade, dass bei Zoom eine 40 Minuten Zeitlimite ist, was irgendwie seltsam ist, weil ich das noch nie Probleme hatte. Aber es scheint, denke ich, normal zu laufen. Mehr als wenn es nachher irgendwie mal rausfliegen würdest, wäre das nicht irgendwie absichtlich, sondern weil es offenbar bei meiner Zoom, weil ich halt, wie nennt man, nur eine Gratis-Version habe, wie die meisten Personen, aber mehr das als Info, dann würde ich dir wahrscheinlich einfach nachher noch einen Link schicken, aber wir können gerne einfach weiterfahren.
Okay. Hätte ich Ärzte damals gehabt, die sich damit auskennen, bin ich der festen Überzeugung, wäre mein Zustand nicht so schlimm, wie er jetzt ist. Und ja, mir ist wichtig, dass andere, die vielleicht noch nicht so lange erkrankt sind, davon profitieren, was ich vielleicht erlebt habe, dass denen das nicht auch so passiert. Ja.
Okay, sehr, sehr toller Gedanke, kann ich gut nachvollziehen und nachfühlen, vor allem auch. Und dann würde ich sagen, machen wir doch weiter. Magst du weiter erzählen?
Ja. Ja, es ist dann so, dass ich irgendwann zu Instagram kam und mich irgendwie auf die Suche gemacht habe, was stimmt da nicht. Und ich hatte damals dann endlich mal eine Hausärztin gefunden, die auch sehr empathisch war. Und wir haben dann zusammen überlegt, weil ich gehört habe, dass es ME/CFS gibt. Könnte es das sein? Und wir haben uns dann informiert. Es gibt bestimmte Organisationen, die Aufklärung machen. Und ja, wir sind da die Kriterien durchgegangen, meine Ärztin. Und ja, so wurde mir dann endlich eine Diagnose gegeben, die zu allem passte. Und leider kam die Diagnose sehr spät für mich. Und ja, ich leide jetzt seit 35 Jahren daran. Und das Schlimme ist, ich habe immer noch keinen Arzt, der mir helfen kann, der sich für mich einsetzt in Bezug auf ME/CFS oder der einen Hausbesuch machen kann.
Okay.
Ja. Meine Ärztin musste nämlich die Praxis wechseln und somit bin ich zwar jetzt wieder bei einer Hausärztin, aber die kennt sich auch überhaupt nicht aus und bin somit auf mich allein gestellt. Ich hatte letztes Jahr eine Neurologin ja, besucht und die kennt sich damit aus. Jedoch komme ich da nicht weiter. Ich habe große Schwierigkeiten. Sie hat große Versprechungen gemacht, aber ich bekomme noch nicht mal den Arztbrief, den sie mir versprochen hat im Dezember. Und es ist ein Unding, weil sie hat gute Ansätze und ich verstehe nicht, wie man einen Patienten so hängen lassen kann. Wir haben liebe E-Mails geschrieben. Ich werde auch von einer Dame vom Hospiz betreut. Auch sie hat dort angerufen. Ich verstehe nicht, so geht es nicht nur mir, so geht es vielen Patienten. Man ist komplett auf sich allein gestellt. Ich habe dieser Ärztin geschrieben im Februar, dass ich so schlimme Symptome habe, dass ich Angst habe zu sterben. Und es kam keine Reaktion darauf. Bis heute nicht.
Okay.
Ja. Und es ist so wichtig, dass die Ärzte aufgeklärt werden, dass Pflegepersonal aufgeklärt werden, Psychologen, Gutachter, die Krankenkassen und dass alle erfahren, wie schwerwiegend diese Multisystemerkrankung ist. Und ja, jetzt am 12. Mai war auch also ein Tag für ME/CFS. Der Hashtag ist Millions Missing auch. Und es tut sich etwas, weil es auch sehr viele Long-Covid-Patienten entwickeln im ECFS und ja, das
okay.
Dadurch wird es jetzt ein bisschen bekannter. Ja.
Es tut sich etwas, das hat mal, klingt immer mal positiv. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Frage. Welche Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen hast du durch deine Erkrankungen? Wenn du das versuchst zusammenzufassen, ist natürlich schwierig mit so vielen Diagnosen, aber wenn du da mal ein paar herausheben magst.
Also, ich habe ja schon erwähnt, dass es dass ich viele Infekte immer hatte und Schmerzen, dass ich erschöpft war. Das zog sich ja so durch mein Leben. Wenn ich den Ist-Zustand jetzt sage, kann ich sagen, es ist eine fast komplette Isolation des Lebens. Also, dass ich mit dir jetzt spreche, ist außer zu meinem Mann, meiner Ergotherapeutin, Physiotherapeuten und meinen Kindern, ja, es ist schon eine Seltenheit, dass ich überhaupt okay. Gespräche führe.
Okay.
Ich habe Pflegegrad 3. Ich liege größtenteils in meinem Bett im dunklen Zimmer, weil Reize wie Licht und Lärm sind oft unerträglich und machen eine Zustandsverschlechterung. Ich habe kognitive Störungen, zum Beispiel Brain Fog. Das ist, dass man wie Watte im Kopf hat und Konzentrationsstörungen, teilweise Wortfindungsstörungen oder Lesen ist unmöglich. Ich habe massive Kopfschmerzen,
okay.
Übelkeit, Symptome wie POTS, das heißt orthostatische Intoleranz, Kreislaufprobleme, Gerüche triggern die Verschlechterung. Bei MECFS ist es so, dass du dir das so vorstellen musst wie ein Handy-Akku. Ein Handy-Akku, den man wieder aufladen kann und dann funktioniert, also dann funktioniert das Handy wieder. Aber bei MECFS ist der Akku kaputt. Das okay. heißt, ich habe für mich nicht mehr wie 10% Energie, die mir überhaupt zur Verfügung stehen. Und diese Energie wird auch nicht wiederkommen, also auch nicht durch Schlaf oder Ausruhen, weil ich ruhe den ganzen Tag. Dieses Gespräch jetzt habe ich in Kauf genommen, um aufzuklären, habe mich Tage darauf vorbereitet und kostet mich unheimlich Energie. Und bei MECFS ist es so, dass eine Zustandsverschlechterung nach einer Aktivität eintritt. Also das ist nicht die Fatigue, die man sonst so kennt, dieses chronisch Erschöpftsein, sondern es ist ausschlaggebend, dass wenn man sich angestrengt hat, sei es physisch oder kognitiv, dass es auf jeden Fall schlechter wird. Ich kann meine Körperpflege nicht mehr so durchführen. Ich kann nicht mehr in den Urlaub fahren. Ich kann keine Bücher mit meinen Kindern lesen. Ich kann keine Filme mit meinem Mann schauen.
Ja, das sind natürlich ganz viele und sehr unterschiedliche Auswirkungen, sage ich mal,
ich kann nicht
was das mit sich bringt.
Auf Konzerte, okay. ins Kino. Ich kann keine Familientreffen machen, in den Garten gehen.
Genau.
Und das Schlimme ist, dass es kaum Akzeptanz in der Gesellschaft gibt, wegen mangelnder Aufklärung bei Ärzten
Ah,
und
das
im
ist
Allgemeinen.
ein guter Punkt, den du ansprichst. Dann komme ich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Denkst du, dass Leute mit dir anders umgehen würden, wenn du deine Erkrankung nicht hättest? Und was wäre der große Unterschied?
Die Leute gehen nicht mehr mit mir um.
Okay.
Ich
Haben
habe
sich.
keine Kontakte so mehr, weil man konnte es ja nicht. Also ich will mal so sagen, ME/CFS-Patienten, die noch bis moderat erkrankt sind, so wie das vor meinem Stadium war, man möchte ja dazugehören und man möchte ja das Le im Leben teilhaben und man geht so sehr über seine Grenzen und die Erschöpfung und diese Symptome sehen die Menschen in dem Moment ja nicht, weil man weiß, man muss sich ausruhen für, sag ich mal, das Familientreffen und danach sieht einem keiner in den dunklen Raum alleine, voller Schmerzen und Symptomen. Und man zieht sich immer mehr zurück und ich glaube schon, wenn man eine andere Diagnose denen sagen würde, wäre die Akzeptanz wesentlich größer. Oder wenn man es sehen würde, wenn man ein Bein gebrochen hat oder einen Gips hat oder so. Aber viele ME/CFS-Patienten benutzen Hilfsmittel und auch Rollstühle, aber brauchen die zum Beispiel nicht immer. Und da wird dann auch schon mal geguckt, gerade sitzt ihr noch im Rollstuhl und kann aber ja einfach aufstehen. Was stimmt denn da nicht? Und das sind halt schon so Sachen, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die nächste Frage, die hatten wir so halbwegs schon beantwortet, aber ich finde es trotzdem gut, wenn du vielleicht versuchst, in ein, zwei Sätzen nochmal was dazu sagen. Dann passt es nämlich perfekt hier rein, wenn die Leute den gesamten Podcast hören oder wahrscheinlich beide Folgen. Wie motivierst du dich, beziehungsweise was rätst du Personen, die in ähnliche Situationen sind, beziehungsweise die eine oder andere Krankheit durchmachen?
Ja, ich motiviere die aus meiner Erfahrung. Und ich muss dazu sagen, ich traue mich für mich nicht so zu sprechen. Ich frage überhaupt nicht gern um Hilfe, auch nicht um meinen Mann. Aber eigentlich würde ich jedem den Tipp geben, ihr müsst um Hilfe fragen, weil ihr müsst eure Energie einteilen und eine gute Hilfe um euch herum bauen, sonst funktioniert es nicht. Und was motiviert mich? Meine Kinder und mein Mann. Und dass ich auf Instagram ein paar wenige, aber dafür, ja, sie waren mal Fremde, aber sie interessieren sich wirklich für mich und fragen und kennen meine Geschichte. Und das motiviert mich. Mich motivieren Kreativ-Accounts, wenn ich mir die manchmal angucken kann. Andererseits, ja, frustriert es auch, weil man das alles nicht mehr kann, ne? Aber man muss schon gucken, dass man sich irgendwie
Ich denke, ist
noch
das
ein paar.
sehr schön, wenn du selber siehst, dass wie viele, oder sagen wir, die Personen, die dir folgen, dass die sich auch interessieren. Ich denke, das ist sicherlich auch schön. Du wirst ja wahrscheinlich auch hin und da nette Nachrichten kriegen von Personen, die dir folgen. Und positive Reaktionen kriegen, gehe ich mal von aus.
Ja, und vor allem sind da manchmal Menschen bei, die überhaupt nicht erkrankt sind und sich
Okay.
so sehr einlesen in diese Erkrankung. Und ich habe jemanden da kennengelernt, sie ist überhaupt nicht sauer, wenn ich mich überhaupt nicht melden kann. Dann weiß sie einfach, mir geht es gerade sehr schlecht. Und wenn ich auch nur einen Daumen hoch mache in der Direktnachricht dann oder runter, dann weiß ich muss nicht mich erklären, im Gegensatz zur eigenen Familie, sage ich mal, wo gar nicht mehr nach mir gefragt wird. das ist dann sehr schwer zu verkraften, wie das so das reale Leben passiert.
Ich bin dir ins Wort geschnitten, tut mir leid.
Alles gut.
Virtuell ist manchmal die Verbindung so ein paar Sekündchen verzögert und dann schneidet man sich leider ein bisschen ins Wort. Hast du noch etwas, was du ergänzen wolltest eben?
Ich habe jetzt auch den Faden verloren.
Okay, dann würde ich sagen, komme ich doch direkt zur nächsten Frage, nämlich die ist geht ein bisschen in eine andere Richtung. Wenn du dich versuchst, zurückzuversetzen in dein 13-jähriges Ich heute noch, wenn du das noch einmal leben würdest oder sehen würdest, was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten?
Lass dich nicht von allen verunsichern und genieße die kleinen Dinge und bleib immer du selbst und achte auf deine Kräfte besser. Ja.
Sehr, sehr schöne Worte. Dann kommen wir zu einer sehr schönen Frage jetzt, zu einer unserer absoluten Standard- und Lieblingsfragen. Hier, was bedeutet für dich einzigartig?
Ja, erstmal seid ihr ja der Podcast oder der Account einzigartig. Und das habt ihr erstmal super schön gewählt, weil jeder von uns ist einzigartig. Und wir sollten das alle niemals vergessen, weil in jedem von uns ist etwas Besonderes. Und auch wenn man vielleicht die gleiche Diagnose hat, ist das Leben, was man mit dieser Diagnose führt, trotzdem einzigartig, weil keiner in den Schuhen geht, wie man die selber gegangen ist. Und ja, Einzigartigkeit ist eigentlich was Wunderbares. Es wäre langweilig, wenn jeder gleich wäre.
Da gibt es nichts hinzuzufügen. Sehr gut, dann bin ich mit meinen oder beziehungsweise mit unseren Grundfragen eigentlich durch. Hast du etwas von deiner Geschichte, was du noch erzählen möchtest oder worüber wir noch nicht gesprochen haben? Oder was dir wichtig wäre, noch zu erwähnen?
Ja, mir ist auch was sehr wichtig. Ich möchte gerne, dass, wenn jemand weiß, dass Angehörige ME/CFS haben oder wenn ein Arzt das hören sollte oder ein Gutachter, dass man wirklich den Leidensdruck sieht von den Patienten und sich einlesen. Und es ist so wichtig, dass die Pflege vernünftig gemacht wird, um nicht eine Zustandsverschlechterung zu machen. Es gibt auch viele gute Filme und Patientenorganisationen. Ich weiß nicht, ob ich die nennen darf jetzt.
Du darfst sie nennen, ja.
Also auf Instagram Billions Missing oder das ME-CFS-Portal oder die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS. Es gibt in Deutschland nur bis jetzt die Charité, die sich darauf spezialisiert, und es gibt keine Ambulanzen, wo wir Patienten hingehen können. Das heißt, zur Charité dürfen auch nur Patienten aus dem Bundesland. Wir haben also nirgends eine Anlaufstelle, und es ist so wichtig, dass wir da Unterstützung bekommen, und es sind auch Kinder schwer betroffen. Da gibt es die Anlaufstelle in München. Das ist mir wichtig, dass, dass auch die Zuhörer erfahren, weil Kinder sind auch teilweise bettlägerig. So schlimm geht es denen. Und
das werden wir auch sehr gerne in unseren Short Notes oder du darfst weitersprechen.
Ja. Und ich fände es auch ganz wichtig, dass Angehörige sich erkundigen, wie kann man den Menschen unterstützen zu Hause. Es gibt so viele Hilfsmittel und wie Kopfhörer, Sonnenbrille auch im Haus. Aber das Hauptproblem ist halt, dass man bei der Krankenkasse oder bei den Gutachtern für die Rente, man muss für alles kämpfen und diese Kraft hat man eigentlich überhaupt nicht. Und da ist die Aufklärung im Allgemeinen sehr, sehr wichtig. Und noch was ganz Wichtiges, es kommen Begleiterkrankungen. Dadurch, dass wir bettlägerig sind, können wir nicht mehr zu Vorgesorgeuntersuchungen. Das heißt, das ist ein Rattenschwanz, ja, was da noch an Diagnosen auf uns zukommt, zusätzlich zu dieser Schwere. Und ME/CFS gehört zu den Erkrankungen mit der wenigsten Lebensqualität mit teilweise. Und es ist nicht nur einfach ein bisschen müde, wie es oft dargestellt wird. Und mir ist wichtig,
Dass es
dass das
ausgesprochen wird, ja.
ja.
Ja, ich bin schon sehr berührt, vielleicht auch aufgrund deiner ganz vielen Symptome und deiner ganzen Krankheit und wie du das meisterst oder ich denke eben auch im Umgang mit den Kindern, die brauchen ja auch sehr viel Energie, stelle ich mir vor und deshalb bin ich dir extrem dankbar oder ich denke, sind dir sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich dankbar, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast und dass du am Schluss gar noch Organisationen aufgezählt hast und die werden wir sicherlich auch erwähnen in den Beschreibungen zum Podcast, aber auch auf Instagram. Unbedingt werden wir darauf hinweisen, auf die einzelnen Seiten, denn schlussendlich ist es eine, soll jeder profitieren davon, also Personen, die Hilfe suchen, Angehörige, denn wir sehen uns ja auch in dem Sinne, dass wir Betroffene zueinander bringen möchten, aber eben auch die Möglichkeit geben, so quasi die Hilfe zu finden, die sie brauchen, weil es manchmal auch einfach gar nicht so leicht ist, wenn man sich da durchs Internet sucht oder man wird dann vielleicht auch mal ein bisschen, ja, ungeduldig oder man findet nicht mehr das, was man möchte. Und deshalb danke ich dir an der Stelle auch für deine Hinweise.
Ja, darf ich noch was sagen?
Du darfst.
Okay, es ist mir so, ich will einfach nichts. Es ist ja so, dass ich ja nicht nur erkrankt bin, sondern meine drei Kinder auch erkrankt sind. Und es ist wichtig, ich habe eine große Scham, dass ich nicht die Mutter mehr sein kann, die ich vom Herzen her bin. Das macht natürlich seelisch etwas mit einem. Aber es ist auch so, dass man hier in Deutschland so gut wie keine Unterstützung bekommt dafür, weil jeder schaut weg und es geht sich doch immer nur ums Geld. Und wenn ich aufzählen würde, um was wir schon um Hilfe gebettelt haben und nicht erhalten haben, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und ja, meine Tochter hatte auch das pfeifferische Drüsenfieber und auch eine Arzt-Odyssee. Und man kann sowas auch den Kindern mitgeben. Und das ist halt natürlich meine größte Sorge. Und ja, ich finde, ich bin so auf beiden Seiten. Ich sehe meine Kinder, die krank sind. Ich bin als krankes Kind zu einer Frau, kranken Frau, herangewachsen und habe dazwischen noch Krankenschwester gelernt. Aber trotzdem kann ich mir selber nicht helfen und ich komme auch nicht gegen diese ganzen Institutionen alleine an. Man braucht auf jeden Fall Menschen, die für einen mitkämpfen. Und das schafft man nicht alleine. Man braucht immer Fürsprecher. Und ja, das ist, ich weiß, ich rede zu viel, aber
Nein,
das ist
das ist
halt
alles gut,
ein
kein Problem.
sehr emotionales Ding. Und es ist Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie erklärst du deine Krankheit, dann würde ich ganz klar den Satz sagen, es ist jeden Tag wie sterben, nur man tut es nicht. Aber man will so sehr das Leben leben. Jetzt bin ich fertig.
Bist du fertig? Okay. Ja, dann würde ich sagen, möchte ich mich an der Stelle sicherlich mal bedanken für deine Offenheit, dass du deine Geschichte mit uns bzw. mit der Community teilst. Und wir sind auch sehr gespannt auf die Folge bzw. was die Reaktionen sind und freuen uns, dass du dabei warst. Und insofern du nichts mehr anzumerken hast oder ergänzen möchtest, dann würde ich sagen, schließe ich hier diese Folge und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.